Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Lehre über die Offenbarung. Die ersten zwei waren schon sehr inhaltsreich und wir haben ja hauptsächlich darüber gesprochen, dass die Offenbarung Jesu Christi ein Buch über Jesus Christus ist, dass Jesus Christus die Hauptperson ist. Und das ist auch das, was ich euch jetzt schon mal sagen kann, solange wir uns im ersten Kapitel aufhalten, geht es nur um Jesus Christus. Jetzt noch in diesem Lobpreis, Lobpreisteil und danach heißt es ja, dass Johannes sich umdreht, um die Stimme zu sehen, die mit ihm redet, und dann sieht er den Verherrlichten und Auferstandenen. Und bis zum Ende des ersten Kapitels wird Jesus beschrieben und all das, was er wirkt und was er spricht. Das heißt, schon das allererste Kapitel ist voll mit Eigenschaften, mit Herrlichkeiten, mit all dem Wunderbaren, was unseren Herrn ausmacht und was wir auch nicht zu schnell überfliegen wollen. Wir hatten ja gesagt, nur nochmal zur Erinnerung, dass die Gemeinde an diese sieben Gemeinden gerichtet ist, dass die Offenbarung an die sieben Gemeinden gerichtet ist, die es in der damaligen Türkei in Kleinasien gab, die sogenannten Leuchtergemeinden, und dass der Apostel Johannes auf der Insel Patmos war und die Offenbarung geschrieben hat. Und wir befinden uns immer noch in Kapitel 1, Vers 5 bis 8. Und das können wir gerne mal aufschlagen und gleich mal lesen. Offenbarung 1, Vers 5 bis 8. Oder ich lese mal ab Vers 4, dann haben wir den Satz komplett. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor dem Thron sind, und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu Königtum, seinem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt in den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr. Gott, der ist und der war und der kommt. Der Allmächtige. Hat jemand eine Schlachterbibel? Aber ja, das können wir mal tauschen. Ich habe das mit Schlachter vorbereitet. Das ist eine schöne neue Idee. Danke. Du hast eine schöne alte, zerfletterte, zerschmarterte. Gut. Letzte Woche haben wir schon darüber gesprochen, dass diese Sektion der Lobpreis Jesu Christi genannt wird. Und wir haben über die drei Ehrentitel Jesu Christi gesprochen. Weiß hier noch jemand aus dem Kopf, ohne hinzugucken? Du hast hingeguckt? Wer weiß er noch nicht?
Der treue Zeuge.
Ja, was ist der treue Zeuge? In Vers 5 lesen wir drei Ehrentitel. Er ist der treue Zeuge, er ist der Erstgeborene aus den Toten und er ist der Fürst über die Könige der Erde. Das sind drei Ehrentitel, die ihm gegeben werden in diesem Lobpreis, und die haben alle drei eine ganz tiefe Bedeutung. Und letzte Woche haben wir ganz gut herausgestellt, dass es alles drei mit dem Kreuz zu tun hat. Alles drei mit seinem Leiden, mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung. Und interessanterweise ist mir dann hier aufgefallen, als ich mich weiter mit dem Text beschäftigt habe, dass die Zahl 3 immer wieder kommt. Und da kommen wir mal darüber haben wir letzte Woche gesprochen, die Ehrentitel. Wer das nachhören möchte, kann das gerne tun auf unserer hochprofessionellen Website. Jetzt kommt die Beschreibung der Erlösung Jesu Christi, auch in drei Punkten. Danach kommt die Proklamation der Wiederkunft Christi, auch in drei Punkten. So ist es ganz spannend, dass diese Zahl 333, also ab Vers 4 lesen wir ja von der dreieinigen Gottheit, dann Vers 5 die drei Ehrentitel von Jesus Christus. Jetzt kommen wir zu Vers 5b bis 6, wo es darum geht, was Jesus in der Erlösung oder was die Erlösung Jesu Christi beinhaltet. Und da ist es ganz wichtig, dass wir da ganz langsam durchgehen. Und zwar heißt es hier, ihm, der uns geliebt hat und uns vor unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Erstens, er hat uns geliebt. In der Elberfelder steht, ihm, der uns liebt. Aber das ist nicht die korrekte Übersetzung. Da heißt es normalerweise, ihm, der uns geliebt hat. Und ihr als aufmerksame Bibelleser, euch ist das wahrscheinlich schon aufgefallen, dass die Liebe Gottes immer in der Vergangenheitsform steht. Sie steht niemals in der Gegenwart. Jeremia heißt es, ich habe euch je und je geliebt. In Johannes heißt es, da er die liebte, er liebte sie und er liebte sie bis zum Ende. Hier heißt es, er hat uns geliebt. In Malachi geht es darum, ich habe euch geliebt. Immer steht diese Liebe Gottes in der Vergangenheitsform, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und warum ist das so? Das ist ziemlich spannend, wenn man sich darüber Gedanken macht, da taucht man in einen Ozean der Herrlichkeit ein, wenn der Heilige Geist uns die Liebe Gottes offenbart. Die Liebe Gottes ist nicht etwas, wozu er sich heute entschließt. Er hat sich heute nicht entschieden, dich zu lieben. Ich soll meine Schuhe ausziehen. Also nicht wegen heiligen Boden, sondern einfach so, weil es angenehmer ist. Er hat sich heute nicht entschieden, dich zu lieben, sondern er hat dich geliebt. Die Liebe Gottes ist eine ewige Dimension, die keinen Anfang, kein Ende hat. Sie ist immer. Deswegen ist Jahwe der Ich Bin. Er ist Liebe. Er ist Heiligkeit. Er hat sich nicht heute Morgen entschieden, na, liebe ich heute oder liebe ich heute nicht? Liebe ich den Thomas? Naja, okay, heute liebe ich ihn mal wieder. Er hat uns je und je geliebt. Seine Liebe kennt keinen Anfang und kein Ende. Er ist selbst Liebe. Wie es derselbe Apostel in seinen Briefen uns darlegt und das beweist, dass Gott Liebe ist. Und dass deshalb seine Liebe er kann sich selbst nicht verleugnen, sagt Paulus. Er ist Liebe und er kann nicht anders als zu lieben. Und in Jesus Christus ist diese ewige Liebe der Hauptantrieb zu allem, was er mit uns tut. Er hat uns geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Nicht er liebt sie so sehr, sondern er hat sie geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit diejenigen, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wir werden da später noch drauf zu sprechen kommen, wenn wir Jesus sehen als denjenigen, der die Feueraugen hat, dann bedeutet das, er ist inwendig verzehrt von Liebe. Die Liebe Gottes, sagt Hohelied Kapitel 8, Vers 5, ist eine Flamme Jahres. Und nichts kann sie auslöschen. Sie existiert von aller Ewigkeit her bis in alle Ewigkeit, wenn man das überhaupt so sagen kann. Eigentlich kann man das ja nicht sagen, weil, gut, das verstehe ich sowieso nicht, aber brauche ich von Sachen reden, die ich nicht verstehe, wo ich das die ganze Zeit mache. Die Liebe Gottes ist ewig. Und die Liebe Gottes war das, was Jesus auf die Erde gebracht hat. Die Liebe Gottes war das, was ihn treu hat sein lassen, bis zum Leiden, bis zum Kreuz, bis zum Tod. Und es ist die Liebe Gottes, die heute Menschen erlöst. Es ist so wichtig, Gott als den zu begreifen, nicht nur zu begreifen, sondern als den kennenzulernen, als den, der uns geliebt hat. Und das ist wahrhaftig ein Ozean ohne Ufer. Ein Ozean ohne Grund, ohne Ufer. In Ewigkeit werden wir nicht damit fertig, die Liebe Gottes auszuforschen, auszukundschaften, kennenzulernen. Paulus sagt, ihr sollt erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt. Und zwar die Höhe, die Breite, die Tiefe und die Weite und die, komm, wir schlagen es mal auf. Epheserbrief, Kapitel 3. Ach, sogar ein Griffregister. Mensch, du bist ja ausgestattet, Rabea.
Ja, genau. Jetzt willst du dich auch so anschauen.
Epheser 3, ab Vers 14 fängt er an zu beten für die Gemeinde in Ephesus. In Vers 16 geht es dann darum, dass wir am inwendigen Menschen gestärkt werden durch den Heiligen Geist. Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne, damit wir, damit wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind, dazu fähig sind, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit wir erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Paulus sagt, ihr sollt das erkennen, was ihr nicht erkennen könnt. Die alle Erkenntnis übersteigt. Das heißt, wenn wir ein gewisses Maß, du kannst dir sicher sein, wenn du eine gewisse Erkenntnis der Liebe Gottes hast und weißt, der Vater im Himmel liebt mich, Jesus Christus ist aus Liebe für mich gestorben, er hat mich geliebt von Ewigkeit her, dann kannst du dir sicher sein, es geht immer noch weiter. Es ist immer noch herrlicher, es ist immer noch größer, es ist immer noch tiefer, immer weiter, immer breiter, immer höher. Und du wirst nie fertig damit, den Ozean der Liebe Gottes auszukundschaften. Wenn das Feuer Gottes die Liebe Gottes ist, dann steht in Daniel Kapitel 12, dass vom Thron Gottes aus, da wo Gott selbst ist, ein Strom von Feuer ausgeht. Ein Liebesstrom von Feuer fließt von Gott her, ohne Unterbrechung von alle Ewigkeit her, zu uns Menschen. Nicht zu den Tieren, nicht zu den Bäumen, nicht zu den Steinen und dem Wasser und dem Planeten, zu uns Menschen. Lasst uns Menschen machen, ein Ziel für die Liebe finden. Ein Gefäß schaffen, was die Liebe aufnehmen kann. Was Liebe überhaupt empfangen kann. Und das ist das Wesen der Liebe, 1. Korinther 13. Sie sucht nicht das Ihre. Wenn Gott Liebe ist, muss er das, was er hat, immer weitergeben. Er lässt es nie bei sich, er ist ein beständiger Fluss von sich weg. Nur so ist zu erklären, dass Gott Mensch wird und sein Leben gibt. Weil er ständig weggibt, weil es ständig von ihm wegfließt. Und sobald wir das ein bisschen anfangen zu begreifen, denkt immer dran, was Paulus sagt. Es ist immer noch viel größer. Das ist doch ein gutes Lebensziel. Oder man sagt sich, wenn man eine Lebensvision aufschreibt, die nächsten 10 Jahre sollen die 10 Jahre sein, wo ich noch ganz intensiv, noch ein mehr eintauchen will, noch tiefer gehen will, das Wort studieren will, im Gebet noch mehr mich darauf besinnen will, dass Gott Menschen geliebt hat. Dass Gott mich geliebt hat. Und dass Gott den Nächsten geliebt hat. Und wenn ich es ernst meine dabei und wenn ich Gott kennenlerne so, dann wird mit uns etwas ganz Interessantes passieren. Wir fangen selber an, Gefäße dieser Liebe zu sein und unseren Nächsten zu lieben. Jetzt hole ich ganz schön weit aus. Aber das Thema ist so, unter der Salbung des Heiligen Geistes, und so von so großer Wichtigkeit. Und die Liebe Gottes als diese ewige Instanz, der ewige Kern des Wesens Gottes, wird in dem Sinne selten gepredigt. Weil diese Liebe erfordert auch etwas. Du kannst nicht sagen, hier bin ich und ich werde geliebt und gehe zurück und lebe für mich selber. Ich bin ja geliebt, ich bin ja angenommen, ist ja alles gut. Die Liebe treibt uns hinaus zum Nächsten, dahin, wo die Not ist, dahin, wo der Mangel ist, dahin, wo die Verzweiflung ist. Und treibt uns dazu, zu geben. Deshalb sagt ja auch Johannes im 1. Johannesbrief, wenn du sagst, du liebst Gott, aber liebst nicht deinen Nächsten, deinen Bruder, den du doch siehst, dann bist du ein Heuchler und die Wahrheit ist nicht in dir. Weil wenn du wirklich Gott lieben würdest, du kannst gar nicht anders, als deinen Nächsten zu lieben. Und daran sagt Jesus ja dann auch zu seinen Jüngern, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr einander liebt. Und in Johannes Kapitel 17 geht er noch weiter. Nicht über Johannes 17 jetzt. Ja, zum Beispiel. Er hat uns geliebt. Seht ihr das, wie wir in diesen Versen nicht einfach nur schnell irgendwie drüber springen können, sondern wie wir den Speed rausnehmen und uns... Ich habe das nicht in irgendeinem schlauen Buch gelesen, ich habe einfach nur diesen Vers gelesen und habe mir hier nur aufgeschrieben, er hat uns geliebt. Und wir müssen das lutschen wie so ein Bonbon und dann werden wir tiefer und tiefer da hineinkommen in diese Herrlichkeit und immer näher und näher kennenlernen. Und es braucht Zeit, um diese Dinge zu verdauen. Und wir können nicht einfach nur in Sprüchen heißt es, der Tor oder der Faule steckt seine Hand in die Schüssel, aber ist zu faul, sie zum Mund zu führen. Die Gemeinden sind voller Christen, die ihre Hand in der Schüssel haben, aber zu faul sind, sie zum Mund zu führen. Zu schmecken, zu verdauen. Und einfach nur, ja, ich habe das schon, alles gut. Aber dazu sind uns die biblischen Wahrheiten nicht gegeben. Wir sollen Gott durch die Bibel kennenlernen. Okay. Der allererste, wichtigste und zentrale Antrieb der Erlösung Jesu Christi, all das, was er getan hat, war, dass er uns geliebt hat. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Er hat uns geliebt und er hat uns von unseren Sünden gewaschen durch sein eigenes Blut. Die Herrlichkeit. Wolltest du was sagen? Okay. Die Herrlichkeit des Blutes Jesu ist der Beweis für die Liebe Gottes. Wir erkennen an Punkt 2, dass Punkt 1 wahr ist. Im Römerbrief heißt es, da sagt Paulus, Kapitel 8, glaube ich, oder Kapitel 5, bin mir nicht ganz sicher, Gott hat seine Liebe zu uns darin bewiesen, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn, für uns geopfert hat. Er hat seine Liebe bewiesen, dass er sein Wertvollstes, das Wichtigste, das Größte weggegeben hat, ins Leid, an das Kreuz, in den Tod. Und durch dieses Blut Jesu Christi, dieses heilige, unschuldige Blut, sind unsere Sünden von uns abgewaschen. Ich weiß nicht, ob du Momente hattest in deinem Leben, wo du vor deiner Bibel saßt und gekniet hast oder im Gottesdienst war es im Lobpreis und auf einmal hast du gemerkt oder auf einmal hast du gesehen, erfahren, das Blut Jesu wurde für mich vergossen am Kreuz von Golgatha. Sein Blut hat mich erlöst. Das Blut Jesu wertzuschätzen und diesen Liebesbeweis zu sehen, ist essentiell wichtig und macht ein erlöstes Kind Gottes aus. Petrus sagt, dass man eine Art von Glauben leben kann, wo wir die Reinigung von unseren vorherigen Sünden vergessen haben. Wir sollen nicht vergessen, dass wir einmal gereinigt wurden durch das Blut Jesu. Wir sollen nicht vergessen, dass das Blut Jesu der einzige Grund ist, weshalb wir überhaupt zu Gott kommen können. Dass es keine andere Grundlage gibt, als das Blut Jesu. Da kannst du noch so viel beten und noch so viel gute Werke tun und noch so viel Geld geben oder was auch immer. Der einzige Grund in Ewigkeit, weshalb du vor Gott stehen darfst, ist, dass Jesus sein Blut vergossen hat. Und das ist der einzige Weg, wie deine Sünden abgewaschen werden können. Er hat Frieden gemacht, sagt Paulus in Epheser 2 oder 3. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Dieses Blut, was uns rechtfertigt, diese Wahrheit, die da dahinter steht, diese ewige Realität, dass durch das Opfer Jesu Christi unsere Sünden vergeben werden, verdienen immer und immer und immer wieder nicht nur unsere Betrachtung und darüber, dass wir drüber nachdenken, sondern unsere Anbetung, unseren Lobpreis. Und wir kommen immer wieder im geistlichen Leben dahin zurück. Danke, Jesus, für dein Blut. Danke, Jesus, für dein Blut. Danke, Jesus, für dein Blut. Und je kürzer die Abstände sind, desto besser. Er hat uns geliebt. Und uns, wie heißt es? Und uns von unseren Sünden gewaschen durch sein Blut. Und wir können natürlich jetzt daherkommen und sagen, kann man das nicht irgendwie anders ausdrücken und irgendwie muss das so blutig sein. Blut ist ja was Unangenehmes. Mein Arbeitskollege, der hat sich jetzt hier so einen langen Ratzer geholt, da war die Haut wie so aufgespalten und erst wollte er nicht ins Krankenhaus gehen, so, bitte geh ins Krankenhaus. Und das fing an zu bluten und blutete und blutete. Und oh, man ist wie bei so einem Unfall, wenn man will hingucken, aber dann doch nicht. Und dann guckt man wieder hin und man kann sich nicht davon lösen, weil man irgendwie... aber innerlich ist das ein Oh, Blut. Blut ist etwas, was wir nicht sehen wollen. Es ist dafür gemacht, dass es in unserem Körper ist. Ja, wenn mir Blut, also wenn Noah Blut abgenommen wird und wenn mir Blut... Noah musste mal beim Kinderarzt Blut abgenommen werden. Danach hat man mir gesagt, ich war noch schlimmer zu handeln und um mich haben sie sich mehr Sorgen gemacht als um Noah. Blut ist etwas, was in den Körper gehört, nicht außerhalb des Körpers. Und immer wenn Blut nach draußen kommt, ist etwas verkehrt. Und dieser Schrecken des Blutes, der auch immer mit Schmerzen verbunden ist, immer mit Leid, mit Verlust und am Ende mit dem Tod verbunden ist. Weil du kannst nicht viel Blut verlieren, bis du irgendwann bewusstlos bist und irgendwann bist du tot. Enrico, wie viel Liter Blut darf man verlieren, ehe man stirbt?
2
Liter und dann ist man nah dran zu verbluten. Warum muss es so schrecklich sein? Warum so furchtbar? Warum diese Tieropfer im Alten Testament für die Sünde? Warum ist immer Tod und Blut notwendig? Weil, ich denke, weil es uns den Preis und den Schrecken von Sünde offenbart. Sünde ist etwas so Schreckliches, etwas so Furchtbares, etwas, was Gott so sehr verachtet. Und etwas, was so weit weg ist von der Heiligkeit Gottes, dass etwas so Kostbares wie das Blut seines eigenen Sohnes notwendig ist, um es zu tilgen. Und wenn du dieses ganze Thema vom Blut, wenn du einfach mal in deiner Konkordanz guckst, im Neuen und Alten Testament, einfach nur nach dem Wort Blut, und mal alle Bibelstellen durchguckst, wirst du erstaunliche Dinge finden. Im Gesetz Mose, im dritten Buch Mose heißt es, im Blut ist das Leben. Unschuldiges Blut muss vergolten werden. Ohne Blutvergießen geschieht kein Sündenvergeben. Dann siehst du Sachen wie, das Blut Jesu redet besser als das Blut Abels. Erinnert euch, Gott kam zu Kain und hat gesagt, wo ist dein Bruder? Ja, soll ich jetzt der Hirte für meinen Bruder sein? Was willst du von mir? Und Gott sagt zu ihm, ich höre das Blut deines Bruders und es schreit vom Erdboden. Und dann kommt der Hebräer auf ihn und sagt, das Blut Jesu redet besser als das Blut Abels. Das Blut Abels schreit nach Vergeltung. Und das Blut Jesu schreit nach Vergebung. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat buchstäblich sein Leben ausgeschüttet. Und am Ende wird genau dasselbe von dir verlangt. Nicht als Rechtfertigung für deine Sünden, aber dem Weg des Kreuzes nachzufolgen, bis zum Tod, das heißt, das Leben zu geben. Nicht nur eines Tages, wenn wir auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden, sondern tagtäglich für den Nächsten das Leben hinzugeben. Meine eigenen Ambitionen, meine eigenen Vorstellungen, meine eigenen Wünsche, meine eigenen Träume, meine eigenen Pläne, meine eigenen Vorlieben. Und das gilt für uns alle. Und ich könnte euch Geschichten erzählen, nur heute an diesem Tag, wo Jesus das von mir verlangt hat. Und ich mal mehr, mal weniger entsprechend darauf reagiere. Und dann gibt es ja die Gnade der Buße. Okay. Also, wir lesen nochmal, ihn, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, war Punkt 2. Ja, wir hatten ja gesagt, drei Dinge, die die Erlösung Christi beschreiben. Er hat uns geliebt, hat uns von unseren Sünden gewaschen durch sein Blut. Und drittens, er hat uns zu Königen und Priestern gemacht für seinen Gott und Vater. Halleluja. Halleluja. Wenn wir nur verstehen würden, was diese paar Worte bedeuten, was sie für eine Auswirkung haben im Jetzt und Hier und für unser Leben, wenn wir sie doch verstehen würden, wenn wir doch die Wahrheiten sehen würden, wenn wir das Siehe aus der Bibel ernst nehmen würden, was es bedeutet, dass wir Könige und Priester sind. Wir hatten in der Israel-Lehre drüber gesprochen, mal gucken, 2. Mose 19, Vers 6. Warum hat Gott sich Israel erwählt? Warum hat er Abraham herausgerufen und sie zu einem großen Volk gemacht in Ägypten und dann herausgeführt? Und dann heißt es in 2. Mose 19, als sie an diesen Berg Sinai kommen und Gott begegnen, damit werden wir uns auch intensiv auseinandersetzen, wenn es um die 10 Gebote geht. Sagt Gott zu seinem Volk, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Diese zwei Worte, König und Priester, verdeutlichen wie nichts anderes, was Gott mit dem Menschen eigentlich vorhat. Wozu Gott den Menschen eigentlich geschaffen hat. Unser Problem ist, wir hören das Wort König und haben dann aus Grimms Märchen einen Mann auf einem Thron mit rotem Umhang und Krone. Und wir hören das Wort Priester und sehen einen katholischen Priester vom inneren Auge, der irgendwie auf Wolke 7 schwebt und unberührt von allen anderen ist. Deswegen ist es auch hier so wichtig, dass wir uns das Wort Gottes nehmen und sagen, okay, was meinst du damit, Gott? Was ist denn ein König? Warum König? Warum jemand, der herrscht? Warum jemand, der regiert? Könige haben wir heute so in unserer Gesellschaft so einen bitteren Beigeschmack, weil wir leben ja in einer Demokratie, bilden uns ein, das ist das Fortschrittlichste, was man machen kann und sehen ein bisschen herab auf auf andere Monarchien, wie in Saudi-Arabien oder sonst woanders. So wie, das ist ja ein hinterweltliches System. Und deswegen können wir das nicht so richtig nachvollziehen. Warum ist es denn so ein Privileg, dass Jesus uns zu Königen gemacht hat? Der König, könnt ihr jetzt Punkt A schreiben, wenn ihr wollt, relativ egal. König bedeutet Herrschaft. Gott hat uns berufen zu herrschen. Worüber sollen wir herrschen? Über alles. Außer Gott. Über die Welt. Ihr erinnert euch bestimmt an 1. Mose 1, Vers 28. Bebaut die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Welt. Herrscht über sie. Und wenn wir ganz am Ende... Ciao, Selina. Alles gut. Musst du zu Ole? Ciao, ciao. Wir haben es ja aufgenommen.
Ja,
danke. Wo war ich jetzt? Ach ja. Und wenn wir ganz am Ende von der Bibel gucken, ganz am Ende in der Offenbarung, wird es genauso sein. Wir werden mit ihm herrschen 1000 Jahre. Offenbarung 20, Vers 6. Wir als die Gemeinde, die hier und jetzt in diesem Umkleidezimmer für die Ewigkeit treu war, wird mit ihm herrschen 1000 Jahre über die Erde. Jesus teilt sein Königtum mit uns. Und das ist auch die einzige Art und Weise, wie wir dieses Königtum verstehen können, beziehungsweise es verstehen müssen, dass wir nicht als souveräne Einheit da machen, was wir wollen, sondern dass wir herrschen mit Christus. Lass uns mal Römer Kapitel 5 aufschlagen. Kampfregister. Römer 5, Vers 17. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, gut, das können wir jetzt erstmal ausklammern, jetzt geht es um das, was wir wollen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und die Gabe oder das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen? Seht ihr das? Den Überfluss der Gnade, er hat uns geliebt, die Gabe der Gerechtigkeit, unsere Sünden gewaschen durch sein Blut. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wir herrschen durch Jesus. Und das ist so wunderbar, dass hier nicht steht, eines Tages irgendwann da im tausendjährigen Königreich, wenn Jesus wiederkommt, sondern jetzt und hier. Natürlich wirst du mit deiner Bekehrung nicht automatisch für, König über Dresden, sondern du hast einen Herrschaftsbereich, der dir zugeteilt ist. Und das ist zuallererst dein eigenes Herz, dein Fleisch, deine Gedanken, dein Umfeld, in dem du dich bewegst, die Entscheidungen, die du triffst. Wir herrschen im Leben. Nicht in der Gemeinde meine Fühler ausstrecken und den Hauskreis beherrschen oder die Versammlung beherrschen, sondern in meinem Leben, jetzt und hier, habe ich in und durch, das heißt durch Jesus, die Autorität und die Macht zu herrschen. Das heißt nicht, dass ich über andere bestimme, sondern dass ich über mich bestimme. Die einzige Beherrschung, die mir Gott erlaubt, ist Selbstbeherrschung. Halleluja. Nur schön die Kurve gekriegt. Die Frucht des Geistes aber ist Selbstbeherrschung. Ich bestimme, was ich denke, ich bestimme, was ich entscheide. Eine der hauptsächlichsten Dinge, zu der der Feind uns treiben will, ist, dass wir Selbstbeherrschung loslassen. Und dann von aller möglichen Eindrücke und Gefühle und Stimmen und Zeichen und Lichtern irgendwie geleitet sind und Entscheidungen auf dieser Basis treffen. Und wir denken, Gott führt uns, aber eigentlich haben wir das schon längst abgegeben und wir sind fremdgesteuert von irgendwelchen dämonischen Wesen. Gott führt uns dazu, dass wir eine Entscheidung treffen. Gott respektiert unseren Willen. Er hat uns ja als Gegenüber geschaffen. Er will, dass wir selbst, dass wir unser Selbst beherrschen. Dass wir Entscheidungen treffen. Dass wir die Entscheidung treffen, zu lieben. Dass wir die Entscheidung treffen, uns zu demütigen. Dass wir die Entscheidung treffen, etwas wegzugeben. Und so muss Leitung ja überhaupt verstanden werden. Wir leiten andere Leute an, dass sie selber gute Entscheidungen treffen. Ich erziehe meine Kinder nicht, damit sie lernen, immer alles das zu machen, was ich will, sondern dass sie selber reif werden und lernen, gute Entscheidungen zu treffen. So, wir herrschen durch den einen, Christus, im Leben, jetzt und hier. Halleluja. Du hast die Autorität zu entscheiden, ob du sündigst oder nicht. Bitte glaub mir das. Das ist eine der größten Lügen, die der Feind die Christen gebracht hat, dass sie gezwungen sind zur Sünde und sich nicht wehren können. Deswegen hat Jesus dich erlöst, damit du nicht mehr sündigen musst. Das ist das gekreuzigte Leben. Wohlgemerkt, nicht aus meiner eigenen Anstrengung. Ich freue mich schon drauf über das zweite Gebot, du sollst den Sabbat heiligen. Oder dritte Gebot? Dritte Gebot. Du sollst den Sabbat heiligen. Zu predigen, was der Sabbat ist. Nicht ich selbst, sondern durch den einen, Jesus Christus. Wir sind zur Ruhe gekommen. Und durch ihn herrschen wir. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und das ist nicht wie, ich schaffe alles, egal was passiert, sondern da spricht Paulus davon, in Armut, in Reichtum ist mir egal. Ich kann in jeder Situation Gott lieben und Gott preisen. Er gibt mir die Kraft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Halleluja. Und wenn das nicht schon spannend genug ist, Punkt B, er hat uns zu Priestern gemacht. Was ist ein Priester? Ein Priester ist derjenige oder diejenige, die direkten Kontakt mit Gott hat. Es ist Menschen eigentlich unmöglich, direkt mit Gott in Verbindung zu stehen. Unmöglich. Gottes Heiligkeit, Gottes Größe, Gottes Majestät erlaubt es uns nicht, überhaupt in seine Nähe zu kommen. Überhaupt, dass er unsere sündenbeladenen Lippen, dass er unsere Gebete hört. Aber in Christus, durch sein Blut, durch seine Erlösung, hat er uns gemacht zu Priestern. Die Priester waren die einzigen, die am Heiligtum dienen durften, die in die Nähe des Heiligen kommen konnten. Und wenn du lernst, das zu verstehen und dann die Bücher Mose liest und dann den Hebräerbrief liest, siehst du, dass Jesus unser Hohepriester ist und dass er in das Allerheiligste mit seinem eigenen Blut hineingegangen ist. Und dass, weil er da ist und wir in ihm sind, wir genauso Zutritt haben zum Thron der Gnade. Dort, wo eigentlich kein Mensch hin darf. Wo totale Finsternis herrscht. Und wo kein Mensch sich aufhalten darf. Ihr habt das bestimmt alle schon gehört, die jüdische Überlieferung sagt, dass sie ein Seil an den, die hatten ja Glocken an ihren Gewändern, die hohen Priester, und wenn sie da reingingen und auf einmal hörten sie noch Klingelton. Und es bewegte sich nichts mehr. Da wussten sie, okay, der war tot umgefallen, weil er irgendwie unwürdig war, sich nicht richtig gereinigt hat. Und da haben sie einen, weil sie prophylaktisch das schon mit eingerechnet hatten, ein Seil an seinen Fuß gemacht. Weil sie wussten, wenn der tot umfällt und dann da drinnen liegt, müssen wir den ja irgendwie rausholen, aber wir dürfen ja nicht reingehen, also ziehen wir ihn einfach an den Seil raus. Jesus ist in das Heiligtum hineingegangen. Und er hat uns mit sich zum Priester gemacht. Und wir dürfen Zutritt zum Heiligtum haben, zu Gott selbst. Und der Priester ist nicht nur eine Person, die zu Gott Zutritt hat, mit Gott kommuniziert, von Gott direkt empfängt und wir und Gott empfängt direkt von uns. Der Priester ist auch die Brücke von Gott zu anderen Menschen, die Gott nicht kennen. Denn immer wenn der Priester im Heiligtum war, kam er wieder raus und war unter dem Volk. Und dann heißt es, jetzt lehre dem Volk. Ihr Priester sollt dem Volk lehren, was das Heilige und das Unheilige ist. Das Heilige und das Profane. Priester sind die Menschen, die vor Menschen stehen, um Gottes Willen. Und Priester sind die Menschen, die vor Gott stehen, um der Menschen Willen. Perfekte Beschreibung von Jesus. Er ist der Hohepriester uns. Tut mir leid, wenn er nicht mitkommt, aber vielleicht eines schönen Tages werdet ihr Offenbarung darüber bekommen. Christus hat uns zu dem gemacht, was er selbst ist. In ihm sind wir und leben wir. Er ist die Erlösung. Weil er Priester ist, sind auch wir Priester. Weil er König ist, ist er König. Da sind wir Könige. Herrschen wir in ihm, mit ihm. Das Leben in der Erlösung ist ein Leben in völliger Abhängigkeit von Jesus. Dann heißt es am Ende von Vers 6, ihm, also Jesus, Offenbarung 1, Vers 6, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihm gilt Anbetung. Ihm gilt gilt alles, was Menschen haben, alle Herrlichkeit, die wir zu bieten haben, gilt ihm. Deswegen lesen wir dann später in Kapitel 4, dass die Ältesten ihre Kronen niederwerfen vor Christus. Paulus spricht im 1. Korintherbrief davon, dass die Haare der Frau die Herrlichkeit sind. Und ihr erinnert euch vielleicht an die eine Frau, die zu den Füßen Jesu war und die Füße Jesu mit ihren Tränen benetzte und sie trocknete mit ihren Haaren. Unsere Herrlichkeit gebührt ihm. Alles, was wir sind, alles, was wir haben. Nicht nur, was wir haben, die ganze Schöpfung, alles für ihn. Amen. Also das Amen war jetzt noch kein abschließendes Amen. Ich weiß noch nicht, wie ich es hier durch den Rest durchkommen soll, aber das schaffen wir schon. Okay, Vers 7. Da geht es dann um die Proklamation der Wiederkunft Jesu Christi. Quasi das Ausrufen der Wahrheiten über die Wiederkunft Jesu Christi. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass die Wiederkunft Jesu Christi, das zentrale Event, das zentrale Geschehen des Buches der Offenbarung ist und dass es dieses Geschehen, die ganze Bibel eigentlich davon spricht, dass die ganze Bibel dahin einen Vorschatten wirft. Und ja, Halleluja. Und wir sehen ja am Anfang von Vers 7 dieses kleine Wörtchen, siehe. Siehe. Manchmal steht dieses Wort, das Dümmste, was wir machen können, ist, das zu überlesen und schnell weiterzumachen. Aber manchmal ist es extrem wichtig, zum Beispiel im 2. Korinther 4, Vers 17 heißt es, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. So, ich kann das jetzt überspringen, denke, ja, okay, gut, alles gut. Aber das Siehe ist extrem wichtig. Wenn ich nicht sehe, dass das Alte vergangen ist und wenn ich nicht sehe, dass das neu geworden ist, bleibt der Vers für mich ohne Effekt. So, hier steht ein Siehe, ein Achtung, jetzt musst du ganz genau hingucken, was du jetzt liest, was du jetzt, die anderen Sachen, die vorher waren, das betrifft ja die Vergangenheit, das, was schon passiert ist. Aber jetzt steht da ein Siehe. Das bedeutet, ganz praktisch, Achtung, ich zeige euch jetzt, was noch passieren wird. Und es fordert uns auf, diese Ereignisse, die jetzt beschrieben werden, vor dem geistlichen inneren Auge schon zu sehen. Damit fest zu rechnen. Das zu einer festen, zum festen Bestandteil unseres Glaubenslebens zu machen. Siehe. Er kommt mit den Wolken. Das ist Punkt 1. Kann ich mal einen Schluck trinken von dir? Er kommt mit den Wolken. Okay, was ist das jetzt? Jesus selbst hat, als er gelitten hat vor den hohen Priestern, ihr könnt euch das aufschreiben, Markus 14, Vers 62 zum Beispiel, Matthäus 26, 64, als er verhört wird vor dem hohen Priester, fragen sie ihn, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus sagt, ich bin es und ihr werdet mich sitzen sehen zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken. Halleluja. Damit hat er sie dreifach konfrontiert, beziehungsweise diese Wahrheit, wer er selbst ist, ausgesprochen. Mhm. Und das war auch das dann der Punkt, wo sich der Hohepriester das Gewand zerreißt, was eigentlich verboten war nach dem jüdischen Gesetz und oder nach dem mosaischen Gesetz, besser gesagt. Und sie dann gesagt haben, er ist des Todes, und sie beschlossen haben, er muss jetzt, sobald wie möglich, sterben. Jesus kommt mit den Wolken. Punkt A. Es sind tatsächlich natürliche, normale Wolken. Jesus kommt mit den Wolken. Es kommt noch ein Punkt B, das wird dann noch geistlicher. Wenn wir Offenbarung 19 lesen, wenn Jesus wiederkommt, heißt es, er wird im Himmel erscheinen und seine Herrscharen mit ihm, und das ist der Punkt, auf den ich gleich zu sprechen komme, er wird im Himmel erscheinen. Das heißt, er taucht nicht auf einmal hier in unserer Mitte auf, sondern, was wir auch gleich sehen werden, jedes Auge wird ihn sehen. Er wird erscheinen in seiner Herrlichkeit und das wird im Himmel sein. Im natürlichen, sichtbaren Himmel. Er wird auftauchen und jeder wird ihn sehen. Stellt euch das mal vor. Und weil das im Himmel ist und weil Jesus Gott über alle Schöpfung ist, und wenn wir Offenbarung, besonders Kapitel 15 bis 19, 20 lesen, sehen wir, wie die ganze Schöpfung Christus untertan ist. Und wie die ganze Schöpfung das macht, was er will. Sterne fallen vom Himmel, Flüsse trocknen aus, damit die Könige im Flussbett reiten können. So coole Sachen stehen da. So, und die ganze Schöpfung verkündigt die Herrlichkeit des Sohnes Gottes und auch die Wolken werden das tun. Und in irgendeiner Form werden die Wolken Christus verherrlichen. Er wird kommen mit den Wolken. Und Punkt B, um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen in den geistlicheren Kontext, was heißt, das andere war schon mega geistlich, aber wir können diese Verse auch anders anwenden, und zwar auf die Wolke der Zeugen. Hebräer Kapitel 12, Vers 1. Wo es heißt, dass diejenigen, die uns vorangegangen sind im Glauben und, wenn wir von dem Ereignis der Wiederkunft Jesu sprechen, auch unsere Geister, unsere Herzen, bilden eine Wolke von Zeugen. Und wenn wir mal den Judasbrief aufschlagen, der ist direkt, wir müssen mal einmal umblättern, der ist direkt nebenan. Okay, du hast eine ewige Vorrede, da John MacArthur hat seinen Senf dazu gegeben. Judas Kapitel, Vers 14, da heißt es, von diesen hat auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden. Und weil es so schön ist, Vers 15 lesen wir noch, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Henoch hat vor ungefähr 5.000, 6.000 Jahren gelebt, wenn wir den biblischen Befund so wortwörtlich glauben wollen. Und Henoch hat eine Offenbarung der Wiederkunft Christi. Und er sagt hier, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden. Das heißt, Jesus kommt nicht alleine wieder. Wenn wir Offenbarung 19 lesen, dann heißt es, er erscheint im Himmel auf einem weißen Pferd und die Herrscharen des Himmels folgen ihm. Jesus kommt nicht alleine wieder. Kein König kommt alleine. Angela Merkel wird niemals alleine irgendwo zum Staatsbesuch auftauchen. Ja, aus so einer Ryanair-Maschine mit aussteigen und niemand ist bei ihr und sie kommt mit ihrer Reisetasche da beim Präsidenten von Amerika an. Das wird nie passieren. Sie hat immer ihre Berater mit, ihre Sicherheitsleute mit, den Piloten, die für die Versorgung zuständig sind, die ganze Planung machen. Sie haben die mit, die Wirtschaftsvertreter, alle möglichen Leute nehmen die ja mit. Und genauso ist, wenn Jesus kommt. Der kommt nicht alleine. Er kommt mit seinem Hofstaat. Und das sind wir. Kommt er auf die Erde zurück. Und es kann sein, dass das die Wolke ist. Beziehungsweise die Wolken. Und das sind ziemlich tödliche Wolken. Herrliche Wolken. Ja.
Wenn wir schon zuvor nach Hause gegangen sind oder auch wenn wir noch auf der Erde jetzt wären, würden wir dann sozusagen, also das kann man jetzt sicherlich nicht so sagen.
Ja, doch, das kann man schon so sagen. Also, Paulus sagt, da kommen wir eigentlich noch hin, aber das dauert wahrscheinlich noch ein Jahr, bis wir in der Bibelstelle angelangt sind, in der Offenbarung. Deswegen tue ich das mal vorgreifen. Paulus sagt im 1. Thessalonicher Brief, dass diejenigen sich nicht sorgen sollen, die jetzt schon sterben, weil damals ging das Gerücht um, wenn du jetzt stirbst, du verpasst die Wiederkunft Christi und dann ist es aus und vorbei. Und Paulus hat gesagt, das ist nicht so, du verpasst die Wiederkunft Christi nicht, sondern wenn die Posaune erklingt, sagt 1. Korinther 15, werden die Toten auferstehen, die geglaubt haben. Und sie werden auferstehen und verwandelt werden und einen neuen Körper bekommen, genauso wie Jesus seinen neuen Körper hat. Und sie werden Parousia ihm entgegengedrückt, um mit ihm auf die Erde zu kommen. Nicht Parousia. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Wort ist. Also 1. Korinther 15 und im 1. Thessalonicher Brief sind sehr gute Stellen dafür, die das ziemlich eindeutig belegen, was da passiert, wenn Jesus wiederkommt. Okay. Er kommt mit den Wolken, die Wolke von Zeugen. In der Elberfelder steht da, das finde ich eigentlich schön, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden. Mit Myriaden von Engeln heißt es da auch manchmal. Was steht denn da? Mit seinen heiligen Myriaden. Das heißt, unzählige Tausende. Also Tausende ohne Ende.
Sternenanzahl, wird es immer mit Türkei übersetzt. Wie die Sterne.
Wieder was gelernt. Von deinem Bibel-Podcast wahrscheinlich. Ah, nee.
Nee, von der griechischen.
Auch nicht schlecht. Herkules und. Okay. Gut, wir machen mal weiter, damit wir fertig werden. Punkt 2. Jedes Auge wird ihn sehen. Nicht im Fernsehen, auch nicht über Live-Übertragung auf dem Handy, sondern jedes Auge wird Jesus Christus buchstäblich sehen als eine Person, die erscheint im Himmel. Jedes Auge derjenigen, die in dieser Zeit auf der Welt leben, wird ihn sehen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Halleluja. Es ist eine reale, eine buchstäbliche, eine wahrnehmbare, echte Wiederkunft einer Person, die Fleisch und Blut hat, die man anfassen kann, die man sehen kann, die man hören kann, vielleicht sogar riechen kann. Die Wiederkunft Christi ist keine metaphorische Ausmalung von Wunschträumen oder irgendwas, was man sich erhofft, aber man weiß ja, dass es sowieso nie eintrifft. Oder ein, ich denke so an meinen Opa, der gestorben ist und auf einmal fühle ich, er ist irgendwie da. Er kommt buchstäblich und jedes Auge wird ihn sehen. Das ist die Hoffnung, die wir Christen haben. Dass eines Tages Schluss ist. Und wenn er kommt, wird er alle weltlichen Regierungssysteme, alle dieses ganze Korrupte, der ganze korrupte Sumpf, wird er alles beseitigen und wird seine Herrschaft aufrichten. Halleluja. Drittens, es wird eine gigantische Weheklage geben bei der Wiederkunft Christi. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Stellt euch das mal vor, was in euch vorgeht. Du sagst die ganze Zeit, Gott gibt's nicht. Oder Mohammed ist der Prophet. Und Allah ist mein Gott. Oder ich glaube an die Wiedergeburt. Und ich werde als ein Baum wiedergeboren im nächsten Leben oder sowas. Oder du sagst, es gibt überhaupt keinen Gott. Oder es gibt ein Wesen, aber niemand kennt ihn. Er ist unpersönlich. eine Macht, die niemand fassen kann. Und auf einmal erscheint da jemand in den Wolken. Und jeder wird wissen, es ist Jesus Christus, der Messias. Auf einmal werden sie wissen, die Christen hatten recht. Und sie werden erkennen, all die, die ihr eigenes Reich gebaut haben, die für ihre eigene Macht gelebt haben, für ihren eigenen Einfluss, für ihre eigenen Spielchen gespielt haben, andere Leute kontrolliert, ausgenutzt, missbraucht haben, um ihr eigenes Reich zu bauen. Auf einmal werden sie sehen, das hat jetzt ein Ende. Und es wird eine gigantische Wehklage geben, weil ein innerliches Zerreißen wird es geben, ein Schmerz, den man nicht stillen kann, ein Leid, was man nicht wegnehmen kann, weil auf einmal die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes durch Jesus, diese Wahrheit, dass er wirklich lebt, dass er wirklich ist, dass er wirklich da ist und dass er jetzt aufräumt, dass er kommt, um Krieg zu führen, dass er kommt, um zu kämpfen, dass er kommt, um alles, was widergöttlich ist, zu beseitigen. Auf einmal fällt alles, was sie geglaubt haben, wie ein Kartenhaus zusammen und sie werden wehklagen. Das heißt nicht, dass bei der Wiederkunft Christi alle in die Hölle kommen. Die Hölle wird erst 1000 Jahre später geöffnet. Puh, das wird spannend. Das heißt aber auch nicht, dass sich alle bekehren bei der Wiederkunft Christi. Das ist ziemlich crazy, wenn wir da noch zu sprechen kommen. So, sie werden das sehen und diese Wehklage wird entstehen. Und hier wird ein Prophet zitiert, der Saraja aus dem Kapitel 12, wenn man das mal aufschlagen, ich habe ja hier so ein tolles Griffregister, das fällt mir dann leicht. Saraja, Kapitel 12, Vers 10. Dieses Buch richtet sich, und auch diese Prophetie richtet sich an Juden. Weil ganz klar sind in der Schrift diejenigen, und die Juden hassen diese Schriftstelle. Die sagen, ich habe mal mit einer Jüdin gesprochen, hat gesagt, ihr werdet auf den schauen, den ihr durchstochen habt. Und er hat gesagt, das ist nicht, was der Prophet sagt. Und sie ist richtig wild geworden. Mir gefallen. Genau den Punkt getroffen zu haben. Okay. Vers 10, Kapitel 12. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem, also die Juden, will ich den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie um den einzig geborenen Sohn. Warum mögen die Juden diese Schriftstelle nicht? Weil hier steht, ihr werdet mich anschauen, den ihr durchstochen habt. Ihr tötet Gott. Und das ist ein Affront für alle die, was man ja auch nicht verstehen kann. Wie kann man Gott töten? Wie kann ein Mensch Gott durchstechen und ihn töten? Unmöglich, hat man gedacht und denken viele Juden heute noch. Aber in Johannes 19 und auch hier in Offenbarung 1 wird es zitiert. Sie werden auf den schauen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. An jedem Tag wird es eine große Klage geben in Jerusalem, wie die Klage in Hadad Rimon war in der Ebene von Megiddo. Und das Land wird klagen, jedes Geschlecht für sich, das Geschlecht des Hauses David für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Nathan für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Levis für sich und die Frauen für sich und das Geschlecht der Simiter für sich und ihre Frauen für sich. Ebenso alle übrigen Geschlechter, jedes Geschlecht übt für sich und ihre Frauen für sich. Es wird eine gewaltige Klage geben, die mit dieser plötzlichen Erkenntnis kommt. Jesus ist der Christus und ich habe ihn durchstochen. Für meine Sünde hing er dort, sie brachte ihn ums Leben. Ich habe ihn durchstochen. Das ist eines der wesentlichen Merkmale einer echten Bekehrung. Die Erkenntnis, dass Jesus da hing wegen meiner Sünde. Dass ich die Dornenkrone in ihn hineingebohrt. Und dass jeder Schlag auf den Nagel ein Schlag von meiner Hand war. Und sie werden um ihn trauern, wie um den eingeborenen Sohn. Und diese Zeit wird eine Zeit von Gericht sein und eine Zeit von Erweckung, weil sie Christus erkennen und wissen, er ist unser Messias. Die Juden werden ihn sehen. Und dann wird das eintreten, was Paulus gesagt hat, was er prophezeit hat, in Römer Kapitel 11. Am Ende wird ganz Israel gerettet werden, weil sie auf einmal ihren Messias sehen und ihn anerkennen. Halleluja. Gut, ich mache es jetzt kurz, Jesaja 53, Vers 5a, da heißt es, er ward geschlagen um unsere Übertretungen willen, er hing für uns dort. Und wir kommen zum Abschluss. Erstens, 4.1, lesen wir mal Vers 8 in Offenbarung, Kapitel 1. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Jesus bekräftigt hier nochmal in diesem letzten Vers seine eigene Gottheit. Er ist das A und das O. Alpha und Omega. Wir sagen das ja so im Sprachgebrauch, dass das A und das O. Und meinen damit immer, das ist das Allerwichtigste. Und es trifft im gewissen Sinne auch hierzu. Jesus ist das Allerwichtigste. Er ist der Alpha Omega, der erste und der letzte Buchstabe vom griechischen Alphabet. Er ist der, der es angefangen hat und der es beenden wird. Und in dieselbe Kerbe schlägt dann das, was er sagt, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Christus wird gleichgesetzt mit dem Allmächtigen. Er ist Gott selber. Ihr könnt euch dazu mal noch folgende Bibelstellen aufschreiben. Offenbarung 3, Vers 14, da heißt es, da sagt Jesus von sich, ich der Anfang aller Schöpfung bin. Kolosser 1, Vers 16 und 17, aus ihm heraus ist alles geschaffen und für ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, sagt Paulus über Jesus. Und Jesus macht klar hier in diesem abschließenden Punkt in Vers 8. Egal, was ihr jetzt in den kommenden Versen lest, egal wie furchtbar und wie schrecklich all das ist, wovon ihr lest, vergesst nie, ich bin der Anfänger und der Vollender. Ich halte alles dazwischen in meiner Hand, in meiner Spanne. Eine Brücke hat immer zwei Enden. Und wenn ein Ende nicht da wäre, dann würde das alles zusammenfallen. Aber weil Anfang und Ende da sind, besteht die Brücke. Und genauso können wir fest davon überzeugt sein, egal was auf uns zukommt in der Endzeit und mit diesen Gerichten und diesen Drangsalen und der Verfolgung und den Leiden und all diesen Dingen, Jesus hält alles in seiner Hand. Und jetzt können wir noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du souverän bist, dass du Schöpfergott bist und dass du Anfänger, Vollender bist, dass du Alpha und Omega bist und dass alles zwischendrin in deiner Herrschaft und unter deiner Autorität steht und dass wir keine Angst haben brauchen, weder vor den Antichristen noch vor falschen Propheten noch vor irgendwelchen Verfolgungen, weil du alles in deiner Hand hast und es wird herausfordernd sein und es wird Leid sein und es wird Bedrängnis sein. Aber wir können ganz tief in unserem Herzen wissen, dass wenn all diese Dinge anfangen zu geschehen, erheben wir unsere Häupter, weil wir wissen, unsere Erlösung ist nahe. Herr, wir danken dir für die Herrlichkeit Jesu Christi. Wir danken dir, dass er so eine herrliche Erlösung durch sein Blut für uns erwirkt hat, dass wir Könige und Priester sind. Ich danke dir, Herr, dass wir sehen können, jetzt schon sehen können, dass du in den Wolken zurückkommst und dass jedes Auge dich sehen wird. Was für eine Hoffnung, was für eine Antriebskraft das hat, wenn wir davon überzeugt sind. Heiliger Geist, mach uns diese Wahrheiten deutlich,
prägt sie in unser Herz ein, dass sie zum festen Bestandteil unseres ganzen Glaubensbilds werden und so, dass wir gestärkt sind für die herausfordernden Zeiten, die vor uns stehen, für die Zeiten der Trübsal und der Erschütterung, die vor uns sind. Halleluja. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Super. Nächste Woche geht es dann weiter ab Vers 10. Vers 9 hatten wir schon im ersten Teil behandelt. Übernächste Woche, Entschuldigung. Fangen wir an mit Vers 10. Einiges wird sich dann noch wiederholen, besonders in den ersten drei Kapiteln. Das überspringen wir dann einfach. Okay, seid gesegnet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.